Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Katrin Hondel. Meine Damen und Herren, hören Sie gut zu, denn was Sie jetzt hören werden, wird Ihr Leben verändern. Keine Angst, ich bin nicht größenwahnsinnig geworden. Das war ein Zitat. Der französische Philosoph Michel Serres begann so seine Vorlesungen. Und vielleicht war es ja nicht gleich das ganze Leben seiner Zuhörerinnen und Zuhörer, das Michel Serres zu verändern mochte. Aber auf jeden Fall war es das Denken oder auch einfach nur die Blickrichtung oder auch die Stimmung. Denn Michel Serres war ein unkonventioneller und auch ein ziemlich fröhlicher Denker und Philosoph. An der Sorbonne in Paris war er Professor für Wissenschaftsgeschichte. Er unterrichtete Philosophie an der Stanford University in Kalifornien, schrieb mehr als 50 Bücher, war Mitglied der altehrwürdigen Académie Française und regelmäßig auch im französischen Radio zu hören. Da sprach er jeden Sonntag über, wie man so sagt, Gott und die Welt, wobei es Michel Serres eindeutig um Letztere ging, die Welt, unsere Welt und vor allem um die Gestaltung ihrer, unserer Zukunft.
Ich wünschte mir, dass die Philosophie kreativ aus Schönheit ist und dass sie dynamisch in der Suche nach den Formen von morgen, in der Schöpfung der Formen von morgen ist. Im Grunde bin ich der Auffassung, dass die Philosophie die Erfindung der Welt von morgen ist. Sie ist die Antizipation des Hauses, in dem die Menschheit morgen wohnen wird. Sie wird natürlich eine Menge lernen, aber vor allem wird sie uns behilflich sein, dieses gemeinsame Haus zu erfinden, in dem wir in Frieden wohnen werden.
Ja, und da war es nur folgerichtig, dass Michel Serres in seinem letzten Buch diese Frage stellte, nämlich, was genau war früher besser? Und es ist ein, ja, so der Untertitel optimistischer Wutanfall, denn davon war der weise Michel Serres überzeugt, natürlich war früher nichts besser. Mit 88 ist Michel Serres nun gestern gestorben und aus Paris zugeschaltet ist jetzt der Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte. Bonsoir, Herr Ritte. Hallo, Herr Ritte. Sollte jetzt eigentlich zugeschaltet sein, ist es aber nicht. Dann warten wir auf Herrn Ritte und kommen erstmal zu unserem nächsten Thema. Es geht um das Theaterstück Atlas von Thomas Köck. Gestern Abend hat die Jury bei den Mülheimer Theatertagen entschieden. Thomas Köck bekommt für dieses Stück den Mülheimer Theaterpreis. Damit gewinnt der österreichische Dramatiker schon zum zweiten Mal in Folge in Mülheim. Und auch der Publikumspreis geht an Thomas Köck. Und wie sonst nur beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt diskutierte die Jury in Mülheim öffentlich über die potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten für den Dramatikerpreis. Das Ganze wurde auch im Internet übertragen und für Kultur heute war Michael Lages dabei. Der Titelverteidiger bekommt also den Dramatikerpreis und obendrauf noch den Publikumspreis. Thomas Köck scheint also ein sehr eindeutiger Gewinner zu sein. Oder wie kontrovers, Herr Lages, ging es da gestern Abend zu bei der Jurydiskussion in Mülheim?
Im Endeffekt war diese Entscheidung relativ klar. Es war eine Entscheidung 4-1. Also die eine Gegenstimme gehörte Elfriede Jelinek und ihrem neuen Stück Schnee Weiß in Köln am Schauspiel produziert. Der Weg dahin ist in Mülheim nicht ganz unkompliziert. Diese Veranstaltung hat ein paar Stolpersteine und die waren auch gestern Abend ganz gut zu beobachten. Zum einen, weil es im Internet ist, muss der Moderator zu Anfang immer erstmal ziemlich viel erklären und die Jurorinnen und Juroren sind gehalten, immer je ein Stück, 7 sind es insgesamt, nochmal zusammenzufassen. Das klappt nie in der geplanten Zeit und mit allem drum und dran waren dann Anfang erstmal 45 Minuten von der Diskussion weg für Dinge, die noch gar nichts mit der Entscheidung zu tun haben.
Wobei wir müssen jetzt ja auch aufpassen, Herr Lages, wir haben auch nicht endlos Zeit. Also klar. Atlas von Thomas Köck hat nun gewonnen. War das auch Ihr Favorit? Was macht dieses Stück so stark? Wie hat das die Jury begründet? Oder zumindest die 4, die für dieses Stück gestimmt haben?
Es ist ein Stück über 3 Generationen, das relativ intensiv auf verschiedenen Ebenen mit der Flucht von Menschen aus Vietnam am Ende des Krieges dort handelt. Eine Mutter, eine alte Mutter bleibt dort, eine Tochter wird Boat People und kommt dann später als Vertragsarbeiterin in die damalige noch existierende DDR. Die wiederum hat eine Tochter und diese Tochter versucht sozusagen rückwirkend jetzt die Spuren der Familie nachzuzeichnen. Also der Mutter sowieso, aber auch dieser Großmutter, von der sie eigentlich nur weiß, dass sie existiert, irgendwo in Vietnam. Sie fliegt dahin und sie kriegt es irgendwann am Ende auch tatsächlich raus, wer ihre Großmutter ist. Das ist eine vor allen Dingen auch persönlich ziemlich berührende Aufführung, die diesen historischen Konflikt mit dem persönlichen Konflikt sehr geschickt und sehr, ja, eben tatsächlich anrührend kombiniert. Das ist die Stärke dieses Stückes von Thomas Köck. Diese Stärke haben alle, die dafür plädiert haben, ganz besonders hervorgehoben, sozusagen die Mischung aus politischer Perspektive und persönlicher Betroffenheit.
Nun war ja gestern vor der Jury-Debatte noch ein letztes Wettbewerbsstück zu sehen in Mülheim. Mitwisser von Enis Maci, wie kam das an?
Na, sagen wir mal mittelprächtig. Also das ist immer ein bisschen schwierig bei der letzten Aufführung, weil da sind dann alle Ensemblemitglieder noch da und hoffen natürlich das Beste und Größte und Schönste. Und das ist ein offenkundig sehr guter Text, ein gut gebauter Text, ein spektakulär herausfordernder Text, weil er von sehr viel Gewalt und sehr viel Terror handelt, das gleichzeitig aber in eine halbdokumentarische Ebene schieben will. Das ist noch nicht wirklich zu Ende gearbeitet, fand die Jury. Das ist eine sehr vielversprechende junge Autorin, die aus Gelsenkirchen stammt, aber albanische Vorfahren hat, die offenkundig eine neue Stimme im Chor der jungen Autorinnen und Autoren werden kann. Ansonsten sind es ja im Moment eher alte Bekannte, also Elfriede Jelinek sowieso, die den Preis zum letzten Mal vor 8 Jahren gekriegt hat. Sibylle Berg ist auch immer wieder dabei, Thomas Köck und auch Wolfram Höll, der den Preis 2-mal hatte bereits, sind ja auch nicht Unbekannte. Und diese Enis Maci ist tatsächlich die einzige in diesem Jahr gewesen, die als neue Stimme tatsächlich Mut macht und Hoffnung darauf, dass da wieder mal eine junge Generation nachwächst.
Ja, also die Theatertage Mülheim seit Mitte der 70er sind die ja sowas oder gelten zumindest als Gradmesser für eben deutschsprachige Theater, Texte, Theaterstücke. Wie würden Sie ja die Rolle dieser Veranstaltung heute 2019 sehen? Lässt sich da tatsächlich was ablesen über den Stand der deutschsprachigen Dramatik?
Die Stücke, die tatsächlich in diesem Jahr im Angebot waren, waren stark. Sie verhandeln ja die Kämpfe der Zeit und die Unausweichlichkeiten der Zeit. Ein Stück gab es über künstliche Intelligenz, ein Thema, was wir nicht alle auf dem Schirm haben, was aber in der Fassung von Sibylle Berg dazu führen wird, dass irgendwann mal der Mensch als solcher im Spiel der Zeiten und der Gegenwart abgeschafft werden könnte. Und das ist eine reale Bedrohung. Die Regisseurin Sanna Stuntz hat immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, die politischen Aspekte der Stücke auch zu destillieren. Es geht nicht um well-made plays, um gut spielbare Stücke, die jedes Theater spielen kann, sondern es geht um die Herausforderung, tatsächlich die Themen der Zeit mit dem Theater zu beantworten. Und das schafft Mülheim nach wie vor mit unveränderter, starker Kraft.
Dankeschön. Michael Lages war das über die Mülheimer Theatertage und den diesjährigen Dramatikerpreis an den Österreicher Thomas Köck für sein Stück Atlas. Und leider war die Verbindung zu Herrn Lages nicht ganz so, wie sie sein sollte. Die zwischendurch etwas eigenartige Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Und ein Leitungsproblem kommt selten allein. Eben war die Verbindung zu Jürgen Ritte in Paris leider unterbrochen. Jetzt ist er aber da. Guten Abend, Herr Ritte.
Guten Abend, Frau Hondel.
Wir sprechen über den Philosophen Michel Serres. Mit 88 ist er gestern gestorben. Ja, und sogar Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire twitterte zum Tod von Michel Serres. Sein schelmisches Lächeln wird uns fehlen, schrieb er. Aber da war natürlich noch sehr viel mehr. Was für ein Denker, was für ein Philosoph war Michel Serres?
Ja, der Schelm, der war er schon, weil er ein Querdenker war und nie da auftauchte, wo man ihn erwartete. Und er dachte im Grunde genommen quer zu allen philosophischen, vor allen Dingen geisteswissenschaftlichen Richtungen der letzten Jahre. Und das, was ihn vielleicht auch besonders beliebt gemacht hat beim französischen Publikum, war eben dieses Verschmitzte, war aber eben auch, dass er immer ein Philosoph war, der am ganz Konkreten philosophierte, am ganz konkreten Gegenstand. Er redete über Wein genauso gerne wie über Fastfood, genauso gerne wie über Malerei, wie über Jules Verne, wie vor allen Dingen, und das hätte ihn eben sehr amüsiert, über Tim und Struppi, Tintin und Milou, den er als den ersten großen Medientheoretiker schon 1963 vorgestellt hat. Und was wir eben erlebt haben, waren Medienpannen, die hätten ihm wunderbar gepasst. Es war einer,
er war jemand, der sich selbst gerne als Brückenbauer gesehen hat. Überhaupt, also eins seiner vielen Bücher, eins seiner schönsten vielleicht, hat er über Brücken geschrieben. Angefangen mit dem Pont du Gard in Südfrankreich, wo er herkam. Und es war ja auch nicht unbedingt eine typische Pariser Intellektuellenkarriere, die Michel Serre gemacht hat, oder? Wie sehen Sie das?
Nein, davon hat er so mitgenommen, was man so mitnimmt. Er war an der École Normale Supérieure, wo alle Großen herkommen. Er hat promoviert bei Gaston Bachelard, das war einer der großen Vorkriegsphilosophen, und er war Kollege von Michel Foucault. Also alles das hat er in seinem Programm, aber er war eben doch ein ganz anderer, denn bevor er sich entschlossen hat zu studieren, Philosophie zu studieren, war er erstmal bei der Marine und hat die Marineakademie gemacht. Und nach seiner Aggregation, nach seiner Lehramtsprüfung, ist er erstmal wieder 3 Jahre bei der Marine gewesen. Das ändert schon sehr viel. Und dass er diese Marine im Hintergrund hatte, zeigt er in einem seiner schönsten Bücher vielleicht. Das heißt Die 5 Sinne. Und allein der Titel ist Programm, denn es geht für ihn wirklich um die sinnliche Erfassung der Welt. Und das erste Kapitel schildert einen Schiffbruch, einen beinahe Schiffbruch, den er erlebt hat und wie er sich selbst dort erlebt hat, indem er sich rettet und wie der Körper wusste, wie man sich rettet. Und er sagte, da habe ich erfahren, was meine Seele ist und wo sie ist. Mhm. Und das ist eigentlich ganz interessant als Einleitung und als Einstieg in seine Philosophie.
Ja, also die Seefahrerei oder auch einfach das Reisen war wirklich ein wichtiges Motiv seiner Bücher, seines Denkens. Und gleich mehrere Bände hat er ja veröffentlicht unter dem Titel Hermes, also der griechische Gott der Reisenden, der Götterbote. Inwiefern, Herr Ritte, war er selbst, war Michel Serre auch so eine Art Hermes vielleicht?
Ja, war ein Hermes, ein Götterbote, ein Händler, und er hat eben gehandelt zwischen den Disziplinen. Er war ein ausgebildeter Naturwissenschaftler, das war er auch, und das hatte er vielen seiner philosophischen Kollegen voraus. Und das ist auch das, was sein philosophisches Denken so interessant macht. Anders als viele seiner Zeitgenossen, als seiner Kollegen, war er im letzten Augenblick immer doch ein Optimist. Er konnte einem zwar erzählen in seinen berühmten Vorlesungen, dass, wenn man alles genau nachrechnet, die Menschheit 96% ihrer Geschichte im Kriegszustand gelebt hat. Die USA kommen etwas besser weg mit 92%. Das sind schlechte Bedingungen. Und er hat immer darauf hingewiesen, dass er selbst Kriegsgeburt ist. Als er 1930 in der französischen Provinz geboren wurde, war das eigentlich unwahrscheinlich. Seine Mutter war das einzige Mädchen aus der dortigen Volksschule, das einen Mann noch abbekommen hat. Die anderen lagen alle tot auf dem Schlachtfeld. Und so hat er die ersten 30 Jahre Algerienkrieg bis 1960 im Kriegszustand im Grunde genommen selber gelebt, aber trotzdem hat er gesagt, die Welt wird immer besser. Und das war das, was etwas verstörend wirkte, aber es ist genau das, was ihn vielleicht auch wiederum so beliebt machte, denn er sah das Rettende in der Gefahr.
Vielen Dank. Jürgen Ritte in Paris war das über den französischen Philosophen Michel Serre, den Götterboten, der gestern mit 88 gestorben ist. Noch ist Polen nicht verloren, heißt es in der polnischen Nationalhymne. Ob das so aber noch stimmt, daran haben viele polnische Künstlerinnen und Künstler so ihre Zweifel. Die rechte PiS-Regierung seit 2015 an der Macht setzt alles daran, in wichtigen Kulturinstitutionen, aber auch in der Bildungspolitik ihre nationalistische Agenda durchzusetzen. Dagegen regt sich im Kunst- und Kulturbetrieb vehementer Widerstand, und zwar erst recht, seit die PiS bei den Europawahlen am vergangenen Wochenende wieder als Sieger hervorging. Günther Keinelz berichtet aus Warschau.
Die demokratisch-liberale Opposition trifft sich zu einer Kundgebung in der Warschauer Innenstadt. Tausende sind gekommen. Unter ihnen die Übersetzerin Carolina Niedenthal mit ihrem Mann. Carolina Niedenthal hat unter anderem Bücher von Stefan Zweig und Martin Pollack ins Polnische übersetzt.
Wir gehen sehr oft auf die Straße, nicht nur wir, sondern fast alle unsere Freunde. Man weiß jetzt in Polen, wie man seinen Protest ausdrücken kann.
Was Carolina Niedenthal vor allem auf die Straße treibt, die restaurative Kulturpolitik der Regierung. Seit die Peace 2015 wieder an die Macht kam, toben heftige Kulturkonflikte im Land. Renommierte Theaterdirektoren in Krakau und Wroclaw wurden gefeuert, der Avantgarde gegenüber aufgeschlossene Kulturmanagerinnen entlassen, Museumsdirektionen umbesetzt. Kampf gegen moderne und westliche Dekadenz, lautet die Parole. Ihre Massenbasis hat die Peace vor allem in den ländlichen Regionen des Südens und des Ostens, weiß der Fotokünstler Chris Niedenthal.
Das Schlimmste ist, dass die Leute auf dem Land ihre Informationen so gut wie ausschließlich über das polnische Staatsfernsehen und das Staatsradio beziehen. Diese Menschen haben in der Regel keinen Zugang zu unabhängigen Medien. Und die Staatsmedien machen pure Propaganda. Die bringen jede Menge Schund und alle möglichen Arten von Lügen, Halblügen und Unwahrheiten. Was immer die senden. Die Wahrheit ist es jedenfalls nicht.
Die polnischen Rechtspopulisten wünschen sich eine patriotische Kunst. Eine Kunst, die die Massen mit Bauernmalerei und traditioneller Musik erfreut. Die Lehrpläne in den Schulen werden mehr und mehr auf plumpen Nationalismus getrimmt. Die Polen, das sollen schon die Kleinsten lernen, seien ein heldenhaftes und leidgeprüftes, vielleicht auch so etwas wie ein auserwähltes Volk. Der Publizist und Historiker Grzegorz Gauden sieht das sehr, sehr kritisch.
Die Lehrer haben keinerlei Mitentscheidungsrecht, wie die Lektürelisten in den Schulen aussehen sollen. Die Konsequenz ist, die polnischen Schülerinnen und Schüler müssen sich heute in erster Linie mit patriotischer Literatur des 19. Jahrhunderts beschäftigen.
Rückenwind bekommt die liberale Opposition in Polen zurzeit durch den Skandal, den zwei kirchenkritische Filme ausgelöst haben. Der Spielfilm Claire und die Filmdokumentation Sag es bloß niemandem setzen sich kritisch mit dem Thema Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche auseinander. Millionen Polinnen und Polen haben die Filme gesehen, die Emotionen gehen hoch. Regierungspartei und Kirche sind in die Defensive gekommen, so sieht es Carolina Niedenthal.
Es gibt sehr viele Stimmen, dass das der Anfang vom Ende der katholischen Kirche als Institution in Polen ist.
Tagespolitisch schlägt sich das allerdings noch nicht wirklich nieder. Bei den Europawahlen vor einer Woche hat die mit der Kirche verbündete PiS mit 45% einen überzeugenden Wahlsieg eingefahren, obwohl auch die Opposition gut abgeschnitten hat. Die Übersetzerin Carolina Niedenthal lässt sich davon nicht entmutigen. Sie setzt ihre Hoffnungen auf die polnischen Parlamentswahlen im Herbst und auf die Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2020. Da könnte Donald Tusk für das Oppositionslager ins Rennen gehen. Eine Perspektive, die Niedenthal begeistert.
Donald Tusk ist unsere große Hoffnung. Ich persönlich möchte ihn als den neuen Präsidenten in Polen sehen.
Aus Warschau war das der Bericht von Günther Keindelsdorfer. Und wir ziehen weiter, und zwar nach Zug, in die Schweiz also. Im Kunsthaus Zug ist gerade eine Ausstellung von Roman Siegner zu sehen, ein Schweizer Künstler, der bekannt ist für ziemlich humorvolle Arbeiten oder vielleicht sollte ich besser sagen Interventionen bzw. Transformationen oder auch Explosionen. Jedenfalls gibt es einige lustige Videos, in denen zu sehen ist, wie Roman Siegner Dinge in die Luft sprengt. Auch der Titel der neuen Ausstellung klingt vielversprechend munter, nämlich ein Fass, zwei Stiefel, ein Rad und sechs Kajaks. Und der Ankündigungstext des Museums beginnt mit dem hübschen Satz: Wo ein Rasenmäher ist, aber kein Rasen, da kann Roman Siegner nicht weit sein. Christian Gampert war in Zug und weiß mehr. Was ist da nun zu sehen im Kunsthaus Zug?
Na, der Titel »Ein Fass, zwei Stiefel, ein Rad und sechs Kajaks« nimmt ja schon vorweg, was da zu sehen ist. Ist ja immer eine gute Methode. Peter Greenaway hat ja mal einen Film gemacht, der hieß »Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber«. Damit ist schon ziemlich viel gesagt. Also mit diesen Gegenständen wird gearbeitet. Die beiden Stiefel werden zum Beispiel mit Farbe in die Luft gesprengt und werden dann im Museum aufgestellt. Das Rad ist ein Zeichenrad, das in einer Rotunde herumfährt und Zeichen an der Wand hinterlässt. Sechs Kajaks stehen so ready-made-mäßig im Museum. Wunderschöne Gegenstände, grellrot lackierte Kajaks. Und dann sieht man ein Foto einer Aktion, wo er sie in die Luft zieht mit einem Hubschrauber. Über dem See schweben sie. Also das, was schwimmt, kann auch fliegen.
Aha, großartig. Und auf der Homepage des Kunsthauses Zug, da ist ja dann auch das Fass abgebildet aus dem Titel. Ein blaues Fass sieht man da auf der grünen Wiese. Genau. Was rundes, rotes, großer Ball vielleicht, weiß ich nicht, steckt da drin in dem Fass. Und ganz oben drauf sieht man eine Drohne.
Genau. Und also der Ball ist ein Petsy-Ball, den man zu medizinischen Zwecken benutzt. Normalerweise kann man sich entspannen drauf. Hier wird er, im Fass wird was gezündet, Dynamit, der Ball wird in die Luft gesprengt und die Drohne, die ja eigentlich selber fliegen kann, wird nun mit einem Schnellstart auch in die Luft expediert. Dann raucht es fürchterlich und irgendwann kommt die Drohne dann aber wieder runter. Und das ist aber nur das Vorspiel für ganz andere Drohnenexperimente. Denn was Roman Signer tut, ist ja immer, einen ernsten Gegenstand in eine spielerische Aktion zu versetzen. Mit Drohnen verbinden wir eher eine militärische Zwecksetzung. Man kann mit Drohnen zwar auch irgendwelche Verschütteten in den Bergen mit Nahrung versorgen, aber gemeinhin wird das ja militärisch eingesetzt und man kann schießen von Drohnen und so weiter. Und was er jetzt macht, ist, er versetzt die Drohne quasi zurück in den Kindergarten. Er fliegt mit einer Drohne in einem fahrenden Auto, was natürlich völlig absurd ist.
Das ja, ist Moment, wie muss man sich das vorstellen? Er fliegt mit einer Drohne in einem fliegenden Auto, in einem fahrenden Auto.
In einem fahrenden Auto, ja. Also es ist ein Video und man sieht ihn, wie er in diesem fahrenden Auto hinten sitzt und eine Drohne steuert, die in dem Autoinnenraum Flugbewegungen vollführt. Okay. Also eine völlig absurde Aktion, technische Höchstleistung natürlich. Er hat auch zu seinem 80. Geburtstag offenbar eine Drohne 80 Kerzen ausblasen lassen, weil er selber das angeblich nicht mehr kann. Er ist ja 80. Mhm. Aber toll ist, dass dieses militärische Gerät wirklich transformiert wird in einen Spielgegenstand, in ein Spielzeug. Am schönsten fand ich eine Aktion, wo er so Rasierpinsel an die Kufen der Drohne drapiert, die einfärbt mit verschiedenen Farben und die dann hüpfen lässt auf einer weißen Leinwand oder einem weißen Untergrund und die hinterlassen dann so Spuren wie Katzen. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, das ist eine Parodie auf Barnett Newmans Farbfeldmalerei »Wer hat Angst vor Rot, Gelb, Blau?« Also er nimmt schon Bezug auf die Kunstgeschichte.
Ja, und er bezeichnet sich ja auch als Bildhauer und es geht eben um nicht mehr und nicht weniger als eine Neudefinition der Skulptur. Gelingt ihm das denn jetzt mit den neuen Arbeiten? Was meinen Sie?
Naja, man weiß nicht so richtig. Ist das Konzeptkunst, Performance, Video, Landart vielleicht sogar? Er baut ja auch einen Tunnel in den Zuger See hinein. Das ist das größte Exponat eigentlich dieser Ausstellung. Ich denke schon, dass das eine Erweiterung des Skulpturbegriffs ist, in die Landschaft hinein. Aber er will ja Skulptur auch zeitlich begriffen wissen. Er sagt ja, wir haben da einen falschen Begriff, wenn wir die Skulptur nur räumlich sehen. Man muss die Skulptur in der Zeit sehen. Eine schöne Skulptur zum Beispiel in der Ausstellung heißt, 1 Million durchquert den Raum. Dann kann man lauter Nullen sehen, die an einem Faden durch den Raum schweben und hinten dann also ganz viele Nullen bilden dann einen Haufen, was insofern besonders schön ist, als Zug ja ein Ort ist, in dem viele Millionäre wohnen. Und wenn man also so viele Nullen dort ins Museum bringt, dann hat das schon einen politischen Bezug, zieht aber vielleicht auch genau diese Millionäre an, die Skulptur zu kaufen oder sie wenigstens anzusehen.
Ganz viele Nullen also und noch viel mehr interessante Sachen von Roman Signer. Vielen Dank, Christian Gampert war das über die Ausstellung »Ein Fass, zwei Stiefel, ein Rad und sechs Kajaks« im Kunsthaus Zug. Nippon Connection, so heißt eines der weltweit größten Festivals für japanischen Film. Und das findet nicht in Japan statt, sondern in Frankfurt. Heute geht dort die 19. Ausgabe der Nippon Connection zu Ende. Rund 100 japanische Filme waren zu sehen. Viele Regisseurinnen und Regisseure waren gekommen. Schließlich gilt das Frankfurter Festival als Türöffner für den japanischen Film in Europa. Und was da so durch die Tür gekommen ist dieses Jahr, erzählt jetzt Ludger Fittgau.
Katsuhiko gerät in einen Albtraum. Er hat gerade seinen Uni-Abschluss gemacht und braucht dringend Geld. Im örtlichen Badehaus findet er einen Job als Putzhilfe. Doch dann muss er entdecken, dass ein Auftragskiller hier regelmäßig Leichen entsorgt. Für den Frankfurter Filmwissenschaftler Florian Höhr ist die schwarze Krimikomödie Melancholic von Seiji Tanaka eine der Entdeckungen des diesjährigen Nippon Connection Filmfestivals.
In Tokio, bei dem Tokyo International Film Festival, hatte der seine Weltpremiere und dort wurde er dann in der Sektion direkt als bester Regisseur ausgezeichnet. Also ich denke, wenn der so weitermacht, wird er auch noch später zu den ganz Großen zählen.
Die japanische Gesellschaft sei im Vergleich zu westlichen stark kollektivistisch geprägt, sagt Japan-Filmexperte Florian Höhr. Er hat mit dem diesjährigen Auswahlteam von Nippon Connection rund 400 Filme gesichtet. Viele Filme zeigen Individuen, die nicht der Norm entsprechen oder sexuellen oder ethnischen Minderheiten angehören, haben es in Japan nach wie vor schwer. Etwa Lesben oder Schwule sind in Japan nicht akzeptiert, sagt der Modefotograf Leslie Key im Dokumentarfilm Portrait of the Rainbow. Key hat Stars wie Madonna, Lady Gaga oder Karl Lagerfeld porträtiert. Nun begleitete er für einen Dokumentarfilm 10.000 schwule oder lesbische Paare in Japan. Filmwissenschaftler Florian Höhr.
In Japan werden wirklich sehr, sehr viele herausragende Dokumentarfilme gerade über solche Themen gedreht.
Ein kleiner Junge rennt auf einem langweiligen Vorstadtplatz in Tokio in eine Gruppe Tauben und scheucht sie auf. Damit holt er auch die junge Frau aus ihren depressiven Tagträumen, die auf der Parkbank sitzt und die Tauben füttert. Wenig später erzählt die Webdesignerin in einer Kneipe beim Bier ihrer Freundin, dass sie beim Taubenfüttern daran gedacht hatte, sterben zu wollen. Sozial gesehen ist die Frau keine Außenseiterin, sie gehört mit ihrem Job zur Mittelschicht. Aber schnell wird klar, es herrscht in ihrem Umfeld ein starker Konformitätsdruck. Es geht darum, dass sie heiraten will, auch weil Ehe und Familie in der japanischen Gesellschaft immer noch eine bedeutende Rolle spielen. Der Film Marriage Hunting Beauty von Akiko Oku ist eine feministische Komödie, die die letztlich erfolglosen Versuche einer Eheanbahnung übers Internet oder mittels Speed-Dating-Treffen in Bars ironisiert. Ein schöner inhaltlicher Zufall, die Wahrheit über Japan, so lautet der Themenschwerpunkt des diesjährigen Sommerheftes der großartigen Zeitschrift für Ideengeschichte, herausgegeben unter anderem vom Deutschen Literaturarchiv Marbach. Im Zentrum ein Text aus dem Marbacher Nachlass des Philosophen Karl Löwitt. Der war vor den Nationalsozialisten zeitweise ins japanische Exil geflohen. Die japanische Kultur sei vorwiegend im Familiensystem begründet, so eine der Beobachtungen des Denkers 1938 im japanischen Exil. 80 Jahre später macht das Filmfestival Nippon Connection deutlich, wie stark die japanische Gesellschaft nach wie vor in dieser familienfixierten Kultur verankert ist. Filmwissenschaftler Florian Höhr stellt überdies fest, dass auch die japanische Filmproduktion stark auf die eigene Gesellschaft zielt, anders etwa als im großen Nachbarland China.
China ist schon sehr nach außen orientiert, nicht nur in der Kunst, sondern natürlich auch in der Wirtschaft. Und Japan dreht sehr viele Filme für den eigenen Markt. Also es werden sehr viele bekannte Romane oder bekannte Comics adaptiert, die in Japan bekannt sind, aber in Europa kennt die kein Mensch. Und deswegen kommt auch einfach nicht so viel nach Europa, weil die Stoffe nicht so bekannt sind hier.
Doch Nippon Connection sorgt nun dafür, dass mehrere Filme sofort im Anschluss an das Festival in deutsche Kinos kommen. Nicht auszuschließen, dass auch der Badehaus-Thriller Melancholic von Seiji Tanaka bald über hiesige Leinwände flimmert.
Ja, das ist der
Ludger Fittgau berichtete vom Filmfestival Nippon Connection in Frankfurt. Und von japanischen Filmen kommen wir jetzt zu deutschen Kulturdenkmälern. Die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, bei hochsommerlichen Temperaturen ist heute nämlich in ganz Deutschland der UNESCO-Welterbetag begangen worden. Dabei fanden an den 44 deutschen Natur- und Kulturerbestätten Führungen, Konzerte und Ausstellungen statt. Den Startschuss haben am Vormittag die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission Maria Böhmer und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff gegeben, und zwar in Quedlinburg. Welterbestätten seien Zeugnisse überragender menschlicher Schöpfungskraft, erklärte Maria Böhmer. Sie stünden für den Schatz, den uns vergangene Generationen hinterlassen hätten. Und es gehe darum, Brücken zwischen der Vergangenheit und der Zukunft zu schlagen. Symbolisch ließ man bei der Eröffnung weiße Tauben fliegen und auf einer Bühne auf dem historischen Marktplatz von Quedlinburg gab es Theater, Tanzdiskussionen und Präsentationen. Die Altstadt von Quedlinburg mit ihren rund 2000 Fachwerkhäusern aus 8 Jahrhunderten steht seit 1994 auf der UNESCO-Welterbeliste. Sie ist eines der größten Flächendenkmale Deutschlands. Auch der Kölner Dom, die Völklinger Hütte und die Hamburger Speicherstadt zählen zum Beispiel zu den 44 deutschen Welterbestätten. Weltweit gibt es mehr als 1000 solcher Stätten in über 160 Ländern. In Venedig, das mit seiner Lagune ja ebenfalls zum Weltkulturerbe gehört, hat heute ein außer Kontrolle geratenes Kreuzfahrtschiff eine Anlegestelle und ein parkendes Touristenboot gerammt. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Nach dem Unfall wurden sofort erneut Rufe nach einem Verbot von Kreuzfahrtschiffen im Zentrum von Venedig laut. Auch Kultur- und Umweltschützer kämpfen ja seit Jahren für ein Verbot der Kreuzfahrtschiffe, da sie in den Wellen der riesigen Schiffe für eine Gefahr für die Fundamente des Weltkulturerbes sehen.
Vielen Dank, Doris Schäfer-Noske, war das mit den Kulturnachrichten. Und das war auch schon Kultur heute. Mein Name ist Katrin Hondl. Danke fürs Zuhören und vorauseilend auch schon fürs Weiterhören. Hier im Deutschlandfunk kommen gleich die Informationen am Abend. Natürlich über die SPD-Schockmeldung des Tages. Der Rücktritt von Andrea Nahles als Partei- und Fraktionschefin.